ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amerika, wir müssen reden. Ich bin Jennifer Bourguignon, Redakteurin und US-Amerikanerin.
Herzlich willkommen auch von mir, Ingo Zamperoni, Moderator der ARD-Tagesthemen. Und diese Folge, Jennifer, die müssen wir beginnen mit einem ganz großen Wow.
Ja, wow ist das richtige Wort. Ingo, vielen Dank, müssen wir sagen, für die ganze Nachrichten, Kommentar, Briefe von unseren Zuhörern, die haben uns wirklich bewegt zu der Nachricht von unserer letzten Folge, dass mein Vater verstorben ist. Also es ist irgendwas, das, wie wir gesagt haben, irgendwas vom Privat, aber das, weil mein Vater so ein Teil von dieser Geschichte und dieser Podcast war von Anfang an, wollten wir das mit euch teilen und eure Worte, eure Geschichte, eure Gedanken hat richtig viel bedeutet für mich.
Ja, es hat uns sehr, sehr bewegt und wir waren wirklich überwältigt und wir haben es natürlich nicht geschafft, all die Zuschriften persönlich und einzeln zu beantworten. Das konnten wir leider nicht leisten. Wir hätten das gerne gemacht, aber wir wollen das an dieser Stelle machen und uns nochmal ganz, ganz herzlich bedanken dafür. Und es hat uns auch nochmal gezeigt, wie sehr tatsächlich Paul ja Teil dieser Community auch gewesen ist die ganze Zeit als Erklärer, als Sprachrohr in eine Welt, die vielleicht hier in Deutschland vielen ein wenig verschlossen geblieben ist. Und das war wirklich die Anerkennung, die ihr da ihm gezeigt habt auch und uns da auch unterstützt habt. Das war wirklich großartig. Und deswegen beginnen wir diese Folge eben mit diesem Wow und einem ganz, ganz herzlichen Dankeschön dafür. Aber wir wollen jetzt in die Aktualität springen und wir haben eine Menge auf dem Zettel für die heutige Folge. Wir haben unter anderem einen Gast in der zweiten Hälfte dieser Folge zu einem sehr, sehr spannenden Thema, die Verquickung von Politik und Silicon Valley, so als Stichwort sozusagen. Aber wir wollen auch gucken auf den Besuch des Bundeskanzlers, den ersten, den Antrittsbesuch im Oval Office in der vergangenen Woche und auch den großen Streit, der das Ganze überlagert hat zwischen Donald Trump, dem Präsidenten, und seinem bis dato wichtigen Berater Elon Musk und was da passiert ist, das ist alles auch Thema heute. Aber aus aktueller Lage heraus wollen wir nochmal ganz kurz auch über die Ausschreitungen, die Demonstrationen in Los Angeles am vergangenen Wochenende und jetzt in diesen Tagen sprechen und vor allen Dingen den Einsatz der Nationalgarde, die Donald Trump beordert hat.
ABC's Senior Reporter Catherine Falders leads us off tonight.
Tonight, protests escalating into conflict in Los Angeles as the Trump administration's aggressive deportation efforts spark fear and outrage across the country.
Ja, ihr habt bestimmt schon gesehen die Bilder von das Wochenende aus Los Angeles, als zahlreiche Protester auf die Straßen waren gegenüber von der Polizei, also die Protesten gegen die Einsätze von ICE, das ist die Immigration and Customs Enforcement Abteilung der Regierung. Die haben über die letzten eigentlich paar Monate, aber in die letzten paar Tage sind so Leute nach Hause gegangen, aber auch zu der Arbeitsplätze, wo die Agenten haben dann Leute rausgeholt aus der Baumärkte, aus Küchen, aus Restaurant, aus Arbeitsplätze und haben die einfach festgenommen und dann in Detention Centers geschickt. Also das ist Teil von Trumps Versprechung, dass er würde Leute, die illegal in die USA sind, dass er würde diese Leute abschieben. Und das sehen wir jetzt. Aber wir sehen eine Reaktion aus die Bevölkerung, die Proteste, die Schützung von Kollegen, von Nachbarn, von Freunden. Und in einer Szene zum Beispiel habe ich gesehen, als ein Protester hat geschrien an die Polizei, ihr seid auf die falsche Seite der Geschichte. Und das ist das Gefühl von vielen Leuten in Los Angeles, aber überall in die USA, auch Trump-Unterstützer, die haben Trumps Einwanderungspolitik unterstützt, weil als eine Frau gesagt hat, weil ich dachte, das war nur Gangmitglieder und kriminell. Ich habe nicht gedacht, dass es wäre Muttern und meine Nachbarn. Insofern ist es nicht die einzige Protest, das wir gesehen haben. Los Angeles, San Francisco auch, kleinere Teile in andere Städten in den USA.
In L.A. ist es aber eben eskaliert. Es brannten Autos, gab eben Auseinandersetzungen, Ausschreitungen. Und dann hat Trump, dem man jetzt fast schon unterstellen könnte, dass er so ein bisschen auch diese Konfrontation wahrscheinlich auch nicht gesucht hat, aber gerne nutzt natürlich, um da auch Stärke zu demonstrieren, hat dann eben die Nationalgarde beordert. Und das muss man vielleicht kurz erklären. Die Nationalgarde ist so etwas wie ein Zwitter zwischen dem Militär und der Zivilgesellschaft. Es sind Soldaten und Soldatinnen, die in der Reserve sind sozusagen und die im normalen Leben anderen Berufen nachgehen, aber die dann jederzeit auch einberufen werden können. Die Nationalgarde ist auch im Einsatz in Kriegen oder in Einsätzen im Ausland. Aber im Land, in den USA selbst, unterstehen sie, wenn man so will, in erster Linie dem Gouverneur des jeweiligen Bundesstaates, in dem sie sind. Und wir reden jetzt hier von der Nationalgarde von Kalifornien. Und wenn sie in der Vergangenheit im Land im Einsatz war, bei Katastrophenfällen oder eben bei Ausschreitungen, dann fragt er meistens der Gouverneur oder die Gouverneurin, den Präsidenten, die Nationalgarde eben zu schicken. Und in ganz besonderen Ausnahmesituationen gibt es einen sogenannten Insurrection Act, wenn es zum Beispiel Aufstände gibt oder so. Also in absoluten Notsituationen kann der Präsident auch, so ist es die Rechtsprechung zumindest, auch die National Guard federalisen, wie man dann sagen würde, also quasi zu einer Bundeseinheit beziehungsweise unter dem Zugriffsrecht des Präsidenten stellen. Und an der Stelle sind wir gerade. Der Gouverneur von Kalifornien, Gavin Newsom, sagt, das war jetzt unrechtmäßig. Er verklagt auch die Bundesregierung über diesen Schritt. Und Trump wiederum sagt, nee, Moment, das ist Teil meiner Rechte und meiner Macht als Präsident, dass ich das entscheiden kann, wann ich wen schicke. Und er hat nicht nur jetzt nochmal 2000 weitere Nationalgardisten beordert, sondern sogar auch die Marines hat Pete Hegseth alarmiert. Und das wäre nochmal eine weitere Eskalation.
Ja, aber ich glaube, diese war eine Art Provokation, weil Trump hat schon in der Wahlkampfzeit gesprochen oder versprochen, dass er würde nicht zögern, die National Guard reinzuschicken in so einen Fall, wo es gibt eine gewaltige Proteste und also Recht und Ordnung war immer so ein großes Thema für ihn. Und wir wissen auch, dass er hat dieses Standoff schon gehabt, diese Streit mit Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien hat sogar einen Namen für Newsom, er nennt ihn Newscum. Also was ist Scum?
Scum ist Abschaum, also neuer Abschaum, ein typischer Trump-Spitzname für seine politischen Gegner.
Es geht alles um Marketing, ne? Also das aber bleibt tatsächlich im Kopf ein bisschen. Aber gut, das ist eine Versprechung. Er will seine Unterstützer zeigen, dass er hat kein Geduld für was er sieht als Woke-Politik. Und er wird dann der Vollmacht, das er hat, sagt er, unter der Verfassung benutzen, dann Recht und Ordnung zurückzubringen. Auch wenn der Gouverneur, wie du gesagt hast, nicht wollte, sogar das Gegenteil. Also Los Angeles muss man auch verstehen. Ich habe von ein paar Freunden gehört, die da wohnen. Das ist, was man sieht in der Medien, ist passiert. Das ist nicht falsch. Es gibt gewaltige Proteste und Konflikte.
Und die Ausschreitung auch.
Genau, und zwischen Protester und genau, Autos, die brennen und so weiter. Aber es gibt auch viele friedliche Proteste auf die Straßen, in Nachbarschaften, Leute, die gehen raus mit Sandwiches, mit Wasser für die Leute, die marschieren. Es gibt auch einfach eine Sinn für Community, also so wie nach der Waldbrand im Januar vielleicht. Es ist ein Gefühl, dass Los Angeles ist eine Stadt von Migranten, gebaut mit die Hilfe von Migranten, von also die jetzt Teil von dieser Stadt sind, ob die jetzt legal da sind oder nicht.
Ja, der Name der Stadt ist ja sogar ein spanischer.
Los Angeles ist aus der Spanisch. Also und wenn diese Leute sehen, wie ihre Nachbarn, ihre Freunde, ihre Mitarbeiter sind, einfach so festgenommen in einer gewaltigen Art, die sagen, nein, das soll nicht so sein. Die sollen erlaubt sein. Die haben Familien hier, die arbeiten hier, die zahlen Steuern hier, die sind Teil von der Community hier und die einfach diese Leute so festzunehmen, das geht nicht und wir würden das nicht erlauben, wir würden einfach nicht einfach dabei sein und gucken, als das passiert, wir sind wütend, wir akzeptieren das nicht und das ist ein Zeichen, das ist was der Sinn dieser Proteste sind, nicht nur die Gewaltige, wie gesagt, aber es gibt auch friedliche Leute auf die Straße, nicht nur in Los Angeles und San Francisco, aber überall in die USA.
Und das letzte Mal, dass die Nationalgarde im Inland eingesetzt wurde, um Recht und Ordnung wiederherzustellen, war auch in Los Angeles 1992. Die Ausschreitungen nach dem Freispruch für Polizisten, die den schwarzen Rodney King fast zu Tode geprügelt haben. Und da war das zwar auch mit der Nationalgarde dann, dass wieder Ruhe hergestellt wurde. Allerdings haben Gouverneur und Bürgermeister von L.A. den Präsidenten damals, George H.W. Bush, gebeten darum. Und das ist der übliche Weg, der eigentlich beschritten wird, dass dann sagt, hier, wir brauchen die Hilfe, bitte löst das aus. Und in diesem Fall ist das eben nicht so. Und es ist ein Standoff, der auch ein bisschen testet, wie weit die Befugnisse des Präsidenten aus Sicht der einen Seite gehen können und dürfen und aus Sicht der anderen, denn wie gesagt, Kaliforniens Gouverneur Gavin Newsom hat geklagt und ich bin mal gespannt, wie das dann auf juristischem Wege ausgeht, diese Positionierung. Aber es hat sich zum Glück, scheint es sich jetzt auch vergangene Nacht ein wenig beruhigt zu haben, vielleicht kommt es da auch jetzt gar nicht mehr zu einer weiteren Eskalation, hoffentlich. Aber ja, diese Konfrontation ist Teil des neuen Amerikas gerade.
Ja, und Stichwort, aber so ein good segueing, Stichwort Konfrontation. Also wir wollen auch reden ein bisschen über, was gerade passiert ist letzte Woche. Die Rosenkrieg, die Breakup von der Bromance von Elon Musk und Donald Trump, der eigentlich eine Geschichte ist, es passiert an der Tag, dass der neue Bundeskanzler Friedrich Merz hat Washington besucht. Eine große Treff mit Trump in der Oval Office, das fast also niemand so richtig gemerkt hat, weil es gab diesen Rosenkrieg online, dass alle haben gefolgt. Ich meine, ich habe auch so Tweets gesehen, wo Leute haben gesagt, ich sitze hier mit Popcorn vor der Computer wie in ein Kino und warte auf der nächste Tweet, der rauskommt. Und es war tatsächlich, auf Englisch sagen wir, also schmutzige Wäsche in der Öffentlichkeit gelüftet.
Also, wir würden im Deutschen sagen, schmutzige Wäsche gewaschen.
Okay,
im Englischen hängt man sie aus zum Lüften. Wir waschen
beide
sie.
Haben schmutzige Wäsche. Auf jeden Fall.
Ja, das war schon faszinierend. So live quasi ging das zurück und vor und zurück, wie so ein bisschen, ja, man will den Vergleich gar nicht ziehen, aber irgendwie wie Kindergartenkinder so. Nee, du bist doof. Nein, du bist viel doverer. Nein, du bist noch viel doverer plus 100. Es ist etwas, wo man sagen muss, Jeff, du hast das schon vor Monaten oder eigentlich wunderst du dich, dass es nicht schon längst passiert ist, dass die sich auseinander dividieren.
Ja, ich muss sagen, ich war nicht die Einzige. Also man könnte ahnen, dass zwei Männer mit zwei großen Egos könnten.
Ja, man also musste kein großer Prophet sein, um das vorauszusehen, das stimmt. Aber es ist halt so interessant, auch weil es gerade eine Woche zuvor hatte Donald Trump ihn in großer Zeremonie im Oval Office verabschiedet, eben die symbolischen Schlüssel zum Weißen Haus übergeben und sich bedankt. Es war auch klar, dass Elon Musk in dem Sinne jetzt nicht auch ewig weitermachen würde. Das war ja begrenzt, seine Beratertätigkeit. Aber dass es dann so auseinandergegangen ist, hat halt auch den Besuch des Bundeskanzlers überschattet in den USA. Ich glaube, das hat nicht so viel Echo gefunden, dass Merz da war.
In die US-Medien gar nicht. Ne? Obwohl, muss man sagen, dass wenn es gab einen Gewinner an diesem Tag, war das vielleicht Merz, weil er hat eine, sagt man, gute Figur getroffen?
Ja, also ich meine, dass man sagt, es gab zumindest kein Eklat und das ist schon ein Sieg und eine gute Figur, sagt ja auch einiges aus über die aktuelle Beziehung, die transatlantischen. Aber ja, doch, er hat das, glaube ich, wirklich sehr geschickt angemacht, hat sich nicht provozieren lassen, beziehungsweise hat Donald Trump, der in erster Linie geredet hat, den Raum gegeben und das hat er, glaube ich, ganz gut bewerkstelligt und hat trotzdem aber eben auch nochmal gesagt, eben auch mit Bezug auf Ukraine beispielsweise eben, wer da klar der Aggressor ist und nicht. Und das hat Trump jetzt auch erstmal da nicht wieder in Frage gestellt. Insofern, war das ein gutes, ein erfolgreiches Treffen. Aber man muss schon auch sagen, Friedrich Merz, wenn man sich das angesehen hat, manchmal der guckte da zu Trump rüber und musste sich gedacht haben, wo bin ich hier teilweise? Weil Trump dann auch irgendwelche, hat nochmal über den Wahlkampf und was für einen großartigen Wahlsieg er eingefahren hat, geredet und dass Biden doch eigentlich so ein furchtbarer Präsident gewesen. Also,
ja, aber wenn man Trump kennt, dann ist es völlig normal. Also ich finde das sehr gut, wie Merz hat Trump sowieso häufig, er hat das mit Zelensky gemacht, als er lustig gemacht hat über seine, nette Klamotten, also wo ist dein Anzug? Und so Merz auch war der 81. Gedankenstag an D-Day und hat
einen
gesagt,
Tag später, ja.
Genau, und hat dann eine kleine snarky auf Englisch, sagt man, also ein Witz gemacht darüber, dass, oh ja, ist nicht so gut für dein Land gelaufen, hä? Und Merz hat das ziemlich, finde ich, war dieser spontane Moment, wo man dann muss auf
reagieren,
das reagieren. Und er hat das ziemlich gut gemacht, als er gesagt hat, naja, es war der Ende der Nazi-Diktatur in meinem Land. Insofern, das war eine gute Comeback.
Und das wurde aber, wie gesagt, trotzdem dann sehr in den Hintergrund gerückt, auch in den Medien. Und auch hier hat es natürlich eine Menge Aufmerksamkeit gebunden, dieser Streit zwischen Donald Trump und Elon Musk, der sich aber schon angedeutet hatte. Ne? Denn Elon Musk wettert gegen schon seit Tagen gegen diesen großen Gesetzesentwurf, den Trump durch den Kongress bringen möchte, wo es eben um Steuererleichterungen geht und eine Menge, den er ja offiziell, das darf man immer nicht vergessen, ich finde das nach wie vor so kurios, der heißt offiziell Big Beautiful Bill.
Bill ist ein Gesetz, aber groß, genau. Schön Gesetz.
Ja, ich meine, gut, in Deutschland muss man sagen, gibt es auch den Versuch, ein Gesetz durch den Namen so ein bisschen, ne, gute Kita-Gesetz, gute Betreuung, was es da so alles gibt, ja, so, und dann muss man den ja so nennen, den Gesetzesentwurf, weil das der offizielle Titel ist.
Und dann jeder Journalist muss das immer wieder sagen, the Big Beautiful Bill, und dann denken Leute, dass tatsächlich ein Big Beautiful Bill ist, obwohl es ist nicht so gesehen von Musk. Einfach, er hat sogar gesagt, es kann big sein oder beautiful sein. Es kann nicht beides. Und das war das Problem von Musk mit diesem Gesetz, war, dass es soll diese Steuersenkung geben an so viele Reiche, aber für alle. Aber auch der Kritik ist von der linken Seite an viele, die brauchen das nicht. Aber auch Musk ist oder war der Leiter von Doge. Also die wollen Geld sparen. Und weil diese Bill hat auch immer noch Geld für Medicare. Das ist ein System von Gesundheitsversicherung, das viele Amerikaner benutzen regelmäßig. Und die Abgeordnete wissen, dass die können das nicht. Die können Geld nicht davon wegnehmen. Sonst haben die Probleme in ihrem Wahlkreis. Und das ist interessant, weil man sieht dann den Unterschied zwischen Public und Private Sektor, weil Musk geht rein und macht alles kaputt, schließt alles oder feuert viele Leute oder was auch immer, ohne so viel Gedanken zu machen. Aber diese Abgeordnete sind verantwortlich an ihre Wahlkreis und die tun das nicht, weil man muss auch erinnern, dass im Haus die Abgeordnete wird jede 2 Jahre wiedergewählt. Und das ist dann irgendwas, dass niemand kann zurück nach Hause gehen und erzählen, sonst verlieren die ja ihren Job.
Ja.
Und deswegen kam dieser Problem, wo Musk hat gesagt, also das kann nicht ein Big Beautiful Bill sein, weil das würde in die nächsten 10 Jahre 3,6 Billionen Dollar zu der Schulden in die USA bedeuten.
Ja, das konterkariert natürlich so ein bisschen seine Bemühungen, hier Gelder zu sparen und einzudampfen, wenn gleichzeitig dieses Paket des Präsidenten eben eine solche unfassbare Schuldenlast da noch dem Land aufbürdet. Und aber auch schon vorher haben sich da so ein bisschen Risse gezeigt, dass zum Beispiel die Zölle, die Trump ja eingeführt hat oder einführen will, die seinem Unternehmen beispielsweise Tesla Schwierigkeiten bereiten könnten oder das auch schon tun und solche Sachen. Also das war eine Entzweiung mit Ansage in gewisser Weise, aber dann ging es eben hin und her. Trump sagt, naja, der Musk, der ist ja nur dagegen, weil die Subventionen für Elektromobile wegfallen sollen und Tesla wäre davon natürlich betroffen. Dann hat Musk wiederum geantwortet, naja, dich gäbe es gar nicht als Präsident ohne meine Unterstützung. Ja, das ist natürlich was ganz Schwerwiegendes gegenüber Trump. Und dann ging es wieder zurück, naja, aber du bist ja drogenabhängig. Und dann Trump wiederum sei Teil dieser Epstein-Circles gewesen. Wir erinnern uns, der Millionär, Milliardär, dem schwerer sexueller Missbrauch vorgeworfen worden war und der sich dann im Gefängnis selbst umgebracht hat. Und also
das war der große Bombe. Genau.
Und dann man bräuchte eine dritte Partei, müsste man eigentlich gründen.
Ja, und genau. Was bleibt immer noch auf seinem Profil auf X. Aber dann hat Trump gesagt, dann vielleicht sollen wir keinen Verträge mehr geben an SpaceX oder an deine Geschäfte. Insofern, das war wirklich ein, wie du sagtest, 2 Kinder im Schulhof, die hin und zurück gehen, live, online, für die ganze Welt zu beobachten.
Und das ist es vor allen Dingen, ne? Öffentlich. Also es kann ja sein, dass so die Streits auch ausgetragen werden, aber meistens eigentlich hinter den Kulissen, hinter verschlossenen Türen und nach außen wird das so, alles Friede, Freude, Eierkuchen verkauft. Aber
Friede, sag das nochmal, Friede, Freude, Eierkuchen?
Friede, Freude, Eierkuchen, sagt man im Deutschen.
Freedom before the
Nee, Friede, Freude, Eierkuchen.
Ach so, like
all, man würde, glaube ich, im Englischen sagen, it's all peaches and roses. Nein?
Shits and giggles, maybe.
Na gut.
Okay.
Auf jeden Fall ist das Erstaunliche, weil das so schnell eskaliert ist. Jetzt scheint es sich wieder ein bisschen beruhigt zu haben, weil sie gemerkt haben, es gibt eine gewisse Abhängigkeit auch voneinander. Mm-hmm. Tatsächlich. Also einerseits braucht die US-Regierung SpaceX beispielsweise, um zur internationalen Raumstation überhaupt zu kommen derzeit. Und natürlich ist es auch ein Punkt, wenn ein Elon Musk zum Beispiel die Herrschaft über die Satelliten, die die Ukraine gerade braucht, hat, um gegen Russland sich zu wehren. Also der ist jetzt kein unwichtiger Player, was das betrifft. Und gleichzeitig lebt Musk davon, nicht nur aus dem Privatsektor, sondern eben von der Regierung, Regierungsaufträge zu bekommen, in wirklich Millionen, Milliarden Höhe.
Und die Regierung ist einer Kunden wie kein anderer. Ja, es hat mehr Geld als jede andere Kunde könnte. Insofern, also es zeigt ein bisschen, wenn jemand fragt, wer hat gewonnen. Also ich glaube eigentlich der hat der Portemonnaie von der Regierung hat wahrscheinlich ein bisschen mehr, besonders weil vielleicht das gibt auch ein bisschen, ne, so Jeff Bezos ist auch, arbeitet in, wie heißt seine, Blue irgendwas, also Raketen, und es gibt andere Firmen, die versuchen auch was Musk macht zu machen, also vielleicht gibt das dann ein bisschen Gas, diese andere Konkurrenten, aber der letzte, glaube ich, Tweet war von Musk, der hat gesagt, du hast nur noch 3,5 Jahre, ich habe 40 plus. Also das war auch eine Art Drohung. So, ne? Auch wenn du gehst, ich bin hier und ich würde weitermachen. In diesem Sinne, wer weiß. Also ich finde...
Ein bisschen Schadenfreude hast du dabei aber auch gehabt.
Total. Ich glaube, ich bin nicht die Einzige, diese Bromance zusammenzubrechen ein bisschen. Aber auch finde ich das peinlich, wie zwei erwachsene Männer können sowas in der Öffentlichkeit tun. Aber andererseits, also ich habe einen Tweet gesehen, wo die haben geschrieben, ja, ein von diesen Männern hat die Nuclear Codes, hatte die Kraft der Atombombe zu werfen, und es ist ein bisschen scary.
Das ist genau der Punkt. Wir reden jetzt nicht nur eben von irgendwelchen reichen Männern, sondern tatsächlich auch Männern mit Macht, und das hat auch eventuell Auswirkungen. Und das ist ein guter Übergang zum zweiten Teil dieser heutigen Folge, denn diese Verstrickungen auch der Silicon Valley Tech-Milliardäre in den USA mit der Macht gerade im Weißen Haus, mit Donald Trump und der MAGA-Bewegung, der Make America Great Again-Bewegung, die ist durch die Verbindung mit Elon Musk sehr, sehr sichtbar geworden, sehr deutlich geworden. Aber er ist ja nicht der Einzige, und sehr viel einflussreicher und vielleicht weitreichender ist die Verbindung zwischen einem anderen, geheimnisvollen, fast schon mächtigen Milliardär der USA, Peter Thiel. Und der ist mit Musk, wenn man so will, ja, Elon Musk und Peter Thiel sind ja gemeinsam gestartet, denn sie sind beide Mitbegründer von PayPal und haben dadurch einen großen Reichtum gemacht. Dann ist Peter Thiel, der ja in Deutschland geboren wurde, aber dann als Kleinkind sind seine Eltern weggezogen in die USA und weiter hinaus, der dann bei Facebook eingestiegen ist und das Unternehmen auch mit groß gemacht hat durch seine Finanzspritze und dann heute mit dieser riesigen Datenkrake, mit der auch Geheimdienste und auch Polizei in Deutschland, in Bayern etwa, arbeitet, Palantir viel Geld macht und auch Einfluss hat. Und darauf wollen wir mal gucken. Also Musk ist die schillernde Person in der Öffentlichkeit, aber Peter Thiel, der ja quasi mit ihm gleichzeitig gemeinsam gestartet ist, ist da mehr als nur ein Geschäftsmann, der ist eine Art Ideologe mit einem politischen Projekt dahinter sozusagen und hat diesen kulturellen Rechtsruck, diesen Vibe-Shift, den wir jetzt in den USA erleben, eben seit Jahren sehr, sehr weitsichtig auch vorbereitet und viel Geld, Unterstützung da auch in Vordenker in diese Richtung gepumpt. Unter anderem eben, da kommen wir auch gleich drauf, J.D. Vance, aber eben anfangs auch Donald Trump unterstützt. Und dazu gibt es deswegen eine ganz, ganz faszinierende, einerseits interessante, aber auch wichtige Figur, über die man nicht so viel weiß. Und deswegen ist es toll, dass es jetzt einen Podcast gibt, den ihr in der ARD-Audiothek unter anderem hören könnt oder überall, wo es Podcasts gibt. Der heißt Die Peter Thiel Story. Und ein Kollege vom Bayerischen Rundfunk, Fritz Espenlaub, ist Co-Autor und Host dieses Podcasts. Und den haben wir mal eingeladen, um die Sache zu durchleuchten. Und deswegen freuen wir uns sehr, jetzt im Podcast hier in der heutigen Folge begrüßen zu können, Fritz Espenlaub vom Bayerischen Rundfunk.
Hi, freut mich, dass ich da sein kann.
Hallo Fritz. Also erstmal muss ich sagen, ich habe wirklich der Podcast total genossen. Also besonders in die Art, dass du diese Geschichte erzählt hast. War sehr, sehr spannend. Ich wollte fragen, also wir haben gerade über diesen Streit zwischen Musk und Trump gesprochen, dieser Rosenkrieg, das passiert ist letzte Woche. Also wie bewertest du das, dieser Streit, wenn du das die ganze Tweets auf X und Social Media gelesen hast und die ganze zickige Kommentar, das in der Öffentlichkeit gespielt ist? Wie bewertest du das?
Ja, erstmal vielen Dank für das Lob. Das freut mich natürlich, werde ich an unser Team weitergeben. Der Streit, also es war natürlich ein Knall, aber es war auch ein bisschen ein Knall eigentlich, den man hätte vorhersehen können, fast mit Ankündigungen. Also Leute wie Musk und Trump, ich glaube, das war klar, dass die sich nicht lange eine Bühne teilen können, ohne irgendwann aneinander zu stoßen. Und das auch passiert. Ich glaube, also für mich stellt sich das so dar, die Vorgeschichte ist einfach, dass Musk irgendwann die Leute wirklich genervt hat mit seiner Art, mit seinem, zieht sich einen Käsehut auf, stellt sich auf irgendwelche Bühnen, muss immer überall im Mittelpunkt stehen. Und das hat ja schon so ein bisschen angefangen, dann auch so durchzuleaken an die Presse, ne, dass die Leute sich von ihm genervt fühlen. Und am Ende glaube ich, dass Musk so 5-10% dann doch irgendwie immer noch idealistisch unterwegs ist und tatsächlich so wirklich genuin einfach dieses große Bill kritisieren wollte, dieses große neue Gesetz. Und ja, das kannst du natürlich nicht machen im Trump-Universe. Und entsprechend kam es dann zum Clash. Und das ist auch interessant, weil sich da halt einfach zeigt, wie anders Musk ist als eben zum Beispiel Peter Thiel.
Genau, über den wollen wir da jetzt sprechen, denn Musk und Thiel kann man gar nicht auseinander sehen sozusagen. Die sind ja quasi gleichzeitig gestartet als Mitbegründer von PayPal und Elon Musk ist die schillernde Figur im Rampenlicht, die jetzt vielleicht auch ein bisschen zu nah an der Sonne geflogen ist. Aber der Strippenzieher im Silicon Valley, so kommt das in deinem Podcast auch raus, ist eigentlich Peter Thiel. Welche Rolle spielt der dann hier?
Ja, Peter Thiel ist ein total anderer Typ als Musk. Der ist immer schon eher introvertiert gewesen, immer im Hintergrund gewesen. Und er war vor allem einfach viel, viel früher dran als Musk mit der Unterstützung von Donald Trump und mit der Zusammenarbeit mit den MAGA Republicans. Also Thiel hat selber schon seit Jahrzehnten eigentlich sich in diesen neurechten, elitären, intellektuellen Zirkeln bewegt, hat da Netzwerke aufgebaut, also sowohl natürlich im Silicon Valley für Business, aber eben auch immer so ein bisschen in diesem neurechten Vordenkertum. Und er hat dann damals, 2016, als erster Typ aus dem Silicon Valley, als erster großer Businessname öffentlich Donald Trump unterstützt und damals auch schon so ein bisschen das vorhergenommen, was wir eigentlich jetzt bei Musk gesehen haben, nämlich tatsächlich auch sich versuchen einzubringen, so ein bisschen in die alltägliche Politik. Er war im Transition-Team von Donald Trump damals und hat auch schon so ein bisschen die Blaupause geliefert für das, was wir jetzt in der zweiten Admin sehen, mit diesem Angriff auf den sogenannten angeblichen Deep State, also wirklich so ein bisschen Doge und dieses Frontale so ein bisschen vorhergenommen. Und er hat sich dann aber wieder zurückgezogen. Und das ist eben genau der Unterschied zu Musk. Er hat dann nicht mehr zum Beispiel Trump finanziell unterstützt jetzt in der zweiten Wahlkampagne, sondern da eben mehr so im Hintergrund agiert und sich dadurch aber eben auch nicht verwundbar gemacht. Und jetzt sehen wir, Musk ist gescheitert, ist zu nah an der Sonne geflogen, wie du gerade so richtig gesagt hast, und hat jetzt auch ein bisschen das Problem wahrscheinlich, dass er nicht genau weiß, wo er jetzt hin soll, weil er alle anderen Brücken abgebrannt hat und einfach immer noch abhängig ist von der Trump-Regierung und von dem Wohlwollen von Trump. Während Thiel eben genau diesen Fehler nicht gemacht hat. Der ist im Hintergrund, der hat so ein bisschen verschiedene Eisen im Feuer, der denkt vielleicht auch schon ein bisschen über eine Zeit nach Donald Trump. Und ob jetzt Trump irgendwie erfolgreich ist oder nicht, ist für Thiel vielleicht gar nicht mehr so wichtig.
Deswegen hat er sich vielleicht auch zurückgezogen, weil er schon in weiteren Kreisen denkt, viel strategischer. Aber hör mir vielleicht mal kurz in den Podcast rein, denn du sagtest, ne, er hat ihn schon finanziert in seiner ersten Wahlkampagne und hat auf dieses Pferd gesetzt, als die meisten gesagt haben, nee, das wird nie und nimmer etwas. Aber dann hat es jetzt nicht nur 2016 den Wahlsieg gegeben, sondern eben auch nochmal die Wiederholung, wenn man so will. Und im Podcast redest du eben darüber, dass ihn das irgendwie überrascht zu haben scheint. Hören wir mal rein.
Even the Trump election in 2024 feels almost miraculous.
Dass Donald Trump wieder Präsident ist und dass das Silicon Valley ihn auf einmal fast geschlossen unterstützt.
It's quite strange how much Silicon Valley shifted.
Und dass Millionen von Menschen ihre Ansichten geändert haben.
Millions and millions of people who had to change their minds. And that's what I think was so impressive.
Und ehrlich gesagt, ich finde das wirklich weird, dass er so überrascht in die Kamera schaut, dass er anscheinend schon gar nicht mehr damit gerechnet hat, dass dieser Rechtsruck in den USA stattfinden würde. Denn er selbst hat diesen Moment ja jahrzehntelang vorbereitet. Deshalb haben mein Team und ich schon vor einem Jahr angefangen, an diesem Podcast zu arbeiten. Und sind seitdem fast ein bisschen von der Realität überholt worden.
Das ist irgendwas, das ich interessant finde, weil wir sind in einer, mit Trump mindestens in die Schlagzeilen kommt täglich also mehrere Schlagzeilen raus, zum Beispiel mit diesem Zollenkrieg, wo Trump entscheidet, eine Sache, so 50% Zollen auf irgendwelche Land und dann morgen, nee, stimmt nicht, jetzt gibt es eine 90-Tage-Pause. Niemand weiß, was er von einer Minute zu der nächsten tun wird. Und man hat auch das Gefühl manchmal, dass er selber weiß nicht. Und das ist das Gegenteil von Thiel. Der klingt sehr strategisch, also nicht nur von einem Tag zu der nächsten, aber dass er, was wir erleben jetzt, was wir sehen jetzt, ist irgendwas, das er strategisch geplant hat vor Jahren. Und wie du auch erzählt hast, er ist Schachspieler und man hat das Gefühl, vielleicht, dass es ist alles ein Spiel für ihn, wo er die Figuren bewegt. Und deswegen, also was wir sehen heute, dieser Vibe-Shift, wie du sagst, in der Podcast, also und seine ganze Plan, seine Zollkrieg, seine Attacke oder wie er ignoriert manchmal Richter und die Entscheidung von Gerichtshof. Also das, so Project 2025, diese ganze Pläne, die da drin waren, war das auch beeinflusst von Thiel? War das auch ein Teil von seiner, also langfristige Pläne?
Das ist genau das Ding. Man darf das nicht unterschätzen, wenn man einfach nur die Oberfläche sieht und denkt, das sind alles nur Verrückte, die da jetzt irgendwie an die Macht gespült wurden durch einen Zufall. Das ist ja sowas, was wir vielleicht auch in Deutschland gerne mal denken. Ich glaube mittlerweile weniger, als wir das bei Trump 1 gedacht haben, aber wir haben immer noch dieses Gefühl so, das kann eigentlich nicht die Wahrheit sein. So, das sind irgendwie Hampelmänner und Trump ist vielleicht ja fast wie so eine Naturgewalt, aber auf jeden Fall nicht jemand, der sich da wirklich strategisch komplexe Gedanken macht. Und wenn man dann aber eben genau hinguckt und wenn man sich das so ein bisschen anschaut und nachzeichnet, wie viel Vorgeschichte das hat, dann sieht man eben, dass zum Beispiel jemand wie Peter Thiel oder jemand wie Curtis Yarvin, ein anderer rechter Vordenker, der auch zum Beispiel einen guten Draht zu J.D. Vance hat, dass die eben nicht erst seit gestern das machen. Das sind eben keine Hampelmänner, das sind keine Clowns, das sind Leute, die sich da sehr, sehr genau Gedanken gemacht haben und sich auch ziemlich radikale Gedanken gemacht haben. Eben tatsächlich gesagt haben, so wie wir im Silicon Valley radikal Disruption denken in irgendwelchen Businessbereichen, wo man mit einer neuen Innovation einen kompletten Wirtschaftssektor total umkrempeln kann, so denken wir jetzt auch über die Politik nach. Und das, was für andere Leute vielleicht eine unumstößliche Wahrheit ist, also dass es einen Rechtsstaat gibt, dass es Demokratie gibt, dass die Dinge so laufen wie bisher, dass die Leute im Oval Office irgendwie halbwegs seriös auftreten, diese alten Konventionen, die sind für uns nicht irgendwie total klar, sondern die hinterfragen wir auch. Und so weit geht das dann eben auch, dass dann eben auch in diesen Zirkeln eben tatsächlich auch die Demokratie hinterfragt wird, dass hinterfragt wird, wie viel darf ein Präsident eigentlich machen. Und ja, du hast gerade Project 2025 erwähnt, also diese große umfassende Agenda zum Umbau der Exekutive, die Trump ja schon wirklich mit Ankündigung auch im Wahlkampf schon rausgebracht hat und jetzt vorantreibt, die ist sicherlich auch in diesem Kontext zu sehen.
Das heißt, zusammengefasst haben wir, wenn man so will, zugespitzt, die Präsidentschaft Trump 1 und auch dann Trump 2 letztlich Peter Thiel zu verdanken? Weil der ihn unterstützt hat, als er noch keinen unterstützt hatte und jetzt eben quasi das, was er vor Jahren schon eingeschoben hat, Früchte trägt.
Es ist natürlich immer super schwer, das im Nachhinein so monokausal zu machen. Man weiß es jetzt natürlich nicht, wie die Welt aussehen würde ohne Peter Thiel. Aber was man schon sagen kann, ist, dass er auf jeden Fall eine Rolle gespielt hat. Er hat eben damals Donald Trump unterstützt, genau in diesem Moment, als dieses Access Hollywood Tape rauskam, dieses Frauenfeindliche, wo alle gemeint haben, jetzt ist Trump am Ende. Das war der Moment, wo Peter Thiel damals seine erste große Spende an Trump gemacht hat. Und er hat an so vielen Stellen dann eben mitgewirkt. Er hat so ein bisschen auch dieses ganze Silicon Valley Netzwerk, das damals bei Trump 1 ja noch überhaupt nicht existiert hat. Da war es ja so, dass Trump auch der total, also mit sehr viel Skepsis betrachtet wurde im Silicon Valley von Google, von Facebook, Mark Zuckerberg, Jeff Bezos und so weiter. Die sind alle jetzt in einer Reihe gesessen auf der Ehrentribüne bei der Amtseinführung von Trump 2. Und warum saßen die da? Ja. Auch weil Peter Thiel eben das alles vorbereitet hat.
Ja, diese Szene bei der Amtseinführung der zweiten Amtszeit mit den ganzen Microsoft, Google, Meta-Chefs im Hintergrund, Amazon, das war schon ein skurriles Bild in vielerlei Hinsicht. Aber Glaubst du, Fritz, das war, weil es da insgesamt diesen Vibe-Shift auch im Silicon Valley gegeben hat, dass da also quasi diese ganze digitale Zukunftsindustrie, von der wir ja auch in Deutschland so abhängen, jetzt auch plötzlich sehr stark rechts abgebogen ist? Oder dass das ein gewisser Opportunismus einfach ist, so nach dem Motto, so spielt gerade die Musik, da tanzen wir jetzt erstmal mit und dann ändern wir uns auch wieder?
Es ist auf jeden Fall auch eine Menge Opportunismus dabei. Es ist sicherlich beides. Also von außen wirkt vielleicht gerade in den ersten Monaten von Trump das Silicon Valley sehr, sehr viel geschlossener, als es wahrscheinlich ist. Es gibt natürlich die Leute in Thiels Orbit, in der sogenannten PayPal-Mafia, also dieses Netzwerk, das er sich aufgebaut hat mit seinen Mitgründern von PayPal damals, die schon, glaube ich, sehr, sehr stark pro Trump sind, die ja jetzt auch an vielen Stellen sitzen in der neuen Administration. Und dann gibt es eben Leute wie Mark Zuckerberg oder wie Jeff Bezos. Und die wären nicht dort, wo sie sind, wenn sie nicht so ein bisschen die Zeichen der Zeit lesen würden und wüssten, in welchem Moment man sich taktisch zurückhält, wo man vielleicht dann eben sich auch gut stellt mit den neuen Powers that be, sagt man ja, also mit der neuen Regierung, die jetzt an der Macht ist. Und wir haben das ja in den letzten Jahren bei Zuckerberg immer gesehen. Also wenn die öffentliche Stimmung so war, dass man gegen Trump war, dann hat er eben auch entsprechende Videos veröffentlicht. Und in dem Moment, wo es diesen Wahlsieg gibt, wo Trump ja auch die Popular Vote gewonnen hat, also das war ja wirklich überraschend für viele, da positioniert man sich natürlich dann auch taktisch einfach anders, weil man auch sieht, man hat es dann nicht mit einer normalen Administration zu tun, die so ein bisschen einfach den Herrgott einen guten Mann sein lässt, sondern Trump, der guckt sich schon auch sehr genau an, was Leute über ihn sagen und ob sie irgendwie signalisieren, dass sie ein Problem für ihn sein könnten und würde sich die wahrscheinlich dann auch nochmal auf eine ganz andere Art und Weise vorknüpfen. Und natürlich positioniert sich dann ein Zuckerberg und ein Jeff Bezos anders. Das ist auf jeden Fall sehr, sehr viel Opportunismus dabei.
Und Stichwort Opportunismus. Also es gibt jemand, der auch vielleicht nicht sein würde, wo er jetzt ist, ohne Peter Thiel. Und das habe ich erst von deinem Podcast erfahren. Und das ist der Vizepräsident J.D. Vance.
Der auch erst gegen Trump war und dann.
Genau. Und da, also wir hören rein in deinen Podcast, also wie das ein bisschen gekommen ist.
There's like no chance that Vance gets elected to the Senate and then becomes vice president without Thiel's help.
Thiel-Biograf Max Chefkin sagt, ohne Peter Thiel wäre Vance niemals Senator geworden und später Vizepräsident. Und soweit ich das beurteilen kann, stimmt das. Thiel spendet insgesamt 15 Millionen Dollar an ein sogenanntes Super PAC, also eine Wahlkampforganisation, die J.D. Vance unterstützt. Das ist eine der größten Einzelspenden in der amerikanischen Politik überhaupt. Vor allem aber organisiert Peter Thiel ein Treffen zwischen J.D. Vance und Donald Trump. Das ist deshalb so wichtig, weil Trump zu diesem Zeitpunkt schon mehrfach Senatskandidaten abgeschossen hat, weil sie ihm nicht gepasst haben. Die New York Times hat mit mehreren Menschen gesprochen, die bei dem Treffen in Mar-a-Lago anwesend waren. Und die erzählen die Geschichte davon so.
Das war gerade ganz, ganz spannend. Vielleicht kannst du, Fritz, erzählen ein bisschen, was ist passiert dann an dieser Treff an Mar-a-Lago?
Ja, das ist, man muss wirklich sagen, ein schicksalhaftes Treffen. Vance war ja damals viel in den Medien gewesen mit Äußerungen über Donald Trump, also wirklich sehr, sehr negativen Äußerungen, hat gesagt, er ist der potenzielle neue Hitler. Es gibt diesen Ausruf von Vance, I'm a never Trump guy, also ich werde niemals Trump unterstützen. Und wir wissen alle, dass sowas eigentlich dazu führt, dass Trump dich, muss man ja mittlerweile echt leider sagen, aus dem politischen Leben in der GOP, bei den Republikanern, ausradiert. Und Thiel hat dann ein Treffen organisiert zwischen Vance und Trump und das war so ein bisschen so eine Art, ja, Friedenskonferenz, eben vermittelt von Thiel, der zu beiden einen guten Draht hatte. Trump mochte ihn, weil Thiel ja ihn schon sehr früh unterstützt hat. Vance mochte ihn, weil er seine ganze politische Karriere Thiel zu verdanken hat mit dieser Spende in den Senat. Und im Grunde genommen war dieses Treffen, lief dann so ab, dass Trump erstmal Vance konfrontiert mit all diesen Sachen, die er so öffentlich gesagt hat und so ein bisschen ihn auch, also ja, fast schon angeht oder beschimpft. Und Vance dann eben sagt, pass auf, lieber Trump, ich bin da einfach reingefallen auf die Erzählung der Mainstream-Medien oder auf die Erzählung der Trump-Hater. So, und ich habe mir da was einreden lassen. Jetzt habe ich mich aber angeguckt, was für ein toller Typ du bist. Und jetzt weiß ich, dass ich das falsch gesehen habe. Und das war so ein bisschen dann der Moment, wo wo Vance wieder in the good graces
aus der Ungnade rausgefallen ist.
Ja, genau, danke. Aus der Ungnade
gefallen.
Ja, genau. In Gnade gefallen ist, genau, ja. Ja, genau. Und dann wieder bei Trump war.
Wir sagen immer, flattery gets you everywhere. Mhm. Also Komplimente kommen immer gut.
Ja, genau. Bei Trump besonders. Aber das ist schon erstaunlich, ne? Eben noch der Todfeind, und wenn du am nächsten Tag aber sagst, du bist großartig, dann bist du wieder an Bord bei ihm.
Es geht ja noch weiter. Also der Fakt, dass Vance Vizepräsident jetzt ist und nicht einfach nur irgendein Rando im Senat, da hat auch wieder Thiel seine Finger im Spiel gehabt, weil als Trump sich eben überlegt hat, wen macht er zu seinem neuen Vizepräsidentschaftskandidaten jetzt für diesen Wahlkampf, da hat sich Vance auf eine sehr clevere Art positioniert. Und zwar hat er eben genau mit Hilfe von Peter Thiels Netzwerk, von der PayPal-Mafia, also Leute wie David Sachs und andere, ein paar große Spenden-Events organisiert im Silicon Valley mit halt Tech-Bro-Milliardären oder großen reichen Spendern und eben angefangen, Geld zu sammeln für die Trump-Campaign. Und er konnte dann also zu Trump gehen und nicht nur sagen, hey, pass mal auf, aus den und den demografischen Gründen ist es total interessant für dich, mich als Vizekandidat zu nehmen, jung und so weiter. Und ich liefere dir nicht nur diese theoretische Unterstützung aus dem Silicon Valley, sondern ich liefere dir ganz knallhart eben auch die finanzielle Unterstützung aus der PayPal-Mafia, aus dem Silicon Valley. Und das war dann wahrscheinlich auch ein Faktor, der am Ende dazu geführt hat, dass Vance jetzt Vizepräsident geworden ist.
Also bei Trump sagst du, man weiß es nicht, ob es wirklich jetzt Peter Thiel zu verdanken ist, aber bei J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, ist es ziemlich eindeutig. Also das ohne Peter Thiel gäbe es ihn nicht.
Ich glaube, das kann man so sagen. Ich glaube, man kann wirklich sagen, ohne Peter Thiel, dann wäre J.D. Vance vielleicht jetzt immer noch ein kleiner Buchautor, der Hillbilly Elegy geschrieben hat und möglicherweise dann irgendwie seinen Moment in the Sun schon wieder hatte. Und er wäre sicherlich nicht im Senat gelandet. Gut, man weiß es nicht. Vielleicht wäre er auch ohne diese 15 Millionen im Senat gelandet. Aber er wäre sicherlich nicht dort, wo er jetzt gerade ist. Das, glaube ich, kann man sagen.
Okay, und jetzt, wenn Peter Thiel hat seinen Mann J.D. Vance im Weißen Haus oder nebenan. Also was hat er mit J.D. Vance vor?
Ja, das ist tatsächlich die interessante Frage. Das ist die sehr interessante Frage, weil da sind wir jetzt wieder bei dem Punkt, den ich vorhin kurz angesprochen habe, dass in dem Orbit von Peter Thiel, im sogenannten Thielverse, sich schon auch ziemlich gerade aus unserer deutschen Perspektive wirklich schräge Vögel rumtreiben, die man eben nicht unterschätzen sollte. Also eben Leute wie Curtis Yarvin zum Beispiel. Das ist ein neurechter Blogger, ein Buchautor, der die letzten Jahre eigentlich ziemlich abseitig war, vielleicht so unter der Hand ein bisschen rumgereicht wurde, wo aber zum Beispiel J.D. Vance auch offen sagt, er ist ein Fan von ihm. Und dieser Curtis Yarvin, der redet sehr offen darüber, dass eigentlich die Demokratie ja irgendwie Quatsch ist. Also die ist zu langsam, die ist zu anfällig für Fehler, es gibt ständig Stillstand, immer gibt es irgendwie eine Opposition, die irgendwas zu melden hat. Es wäre doch eigentlich viel intelligenter, sagt Yarvin, die USA umzubauen in so eine Art CEO-Monarchie. Also so wie eben ein privates Unternehmen einen CEO hat, also so wie Tesla und SpaceX super erfolgreich sind, weil sie den krassen Elon Musk haben, so könnte doch auch die USA viel erfolgreicher werden mit einem CEO, mit einem Monarchen. Und Curtis Yarvin, der nennt da ausdrücklich J.D. Vance. Der sagt ausdrücklich, J.D. Vance hat das Zeug, der nächste große amerikanische Monarch zu werden. Und ich meine, das ist natürlich jetzt alles irgendwie, das klingt sehr fantastisch für unsere europäischen Ohren, aber ich glaube, wir sollten nicht unterschätzen, wie viel Effekt das haben kann, dass da so offensichtlich laut drüber nachgedacht wird und auch nicht mehr der Versuch gemacht wird, das irgendwie zu verbergen.
Also, dass Trump sozusagen der Übergangspräsident ist, der ja auch schon so ein bisschen als CEO ja sich immer geriert, ich habe meine Immobilienfirmen und all das, ich war da erfolgreicher Geschäftsmann und jetzt wende ich das quasi für das Wohl des Landes auch auf das ganze Land, die USA, an. Und dann wäre aber das eigentliche Ziel, ist dann mit J.D. Vance den richtigen Wandel herbeizuführen?
Also ich glaube, aus Peter Thiels Perspektive und aus der Perspektive von seinem Netzwerk, die wären extrem happy damit, wenn der nächste Präsident der USA J.D. Vance heißen würde. Ist natürlich überhaupt nicht garantiert, dass das so kommt. Also es gibt vermutlich immer noch Wahlen und wir sind wirklich, also das ist jetzt keine ausgemachte Kiste. Und ich glaube, man hat auch oft so ein bisschen die Tendenz, so die amerikanische Demokratie zu unterschätzen. Ich glaube, die ist dann doch resilienter, als wir vielleicht uns manchmal das vorstellen. Aber klar, so oder so, auch ein regulärer Präsident Vance in einer möglichen zukünftigen Welt wäre was, wo natürlich Thiel nochmal viel, viel mehr Einfluss auf ihn hätte, als jetzt gerade auf Trump. Weil Trump hat eben immer noch sehr, sehr stark seinen eigenen Kopf und hat diese Impulsivität. Und Vance hat die halt nicht. Vance ist genauso strategisch und genauso klug und genauso still und taktisch wie eben die Leute um ihn herum.
Heißt das jetzt, also wir haben gesehen in die letzte Zeit zwei Beispiele von zwei sehr reiche, machtvolle Tech-Oligarchen, also Elon Musk und Peter Thiel, die haben eine Idee, die haben viel Geld, die haben viel Einfluss. Also heißt das jetzt, wenn wir sehen, wie viel Thiel macht im Hintergrund, ohne dass also viele wissen, was da los ist, also würden wir immer und unsere Politik immer so beeinflusst sein bei der Nächste oder bei jeder Tech-Bro, Tech-Oligarch, der viel Geld hat und eine Idee hat von, wie das der Welt sein soll? Ich meine, jeder Ideologe mit Geld aus Silicon Valley kann so viel Einfluss haben auf der Zukunft von der Politik in den USA?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Ich glaube, dass jetzt Trump und Musk sich so gestritten haben, gibt da ein bisschen Hoffnung. Eben, vielleicht ist es am Ende so, dass sie sich einfach selber sabotieren. Das ist das eine. Das andere ist natürlich, wir sehen in den USA ja gerade mit den Riots zum Beispiel, die ihr auch vorhin angesprochen habt in L.A. und anderswo, dass man ja auch einfach die Öffentlichkeit und die Gesellschaft da jetzt nicht irgendwie ignorieren sollte in seinen Überlegungen. Also die machen auch nicht einfach alles mal eben so mit. Und dann ist am Ende natürlich die Frage, ja, auf der anderen Seite gibt es ja genauso Leute, die sich einsetzen. Also gerade ist es vielleicht so, dass die MAGA-Tech-Bro-Allianz eben besonders mächtig erscheint, eben auch, weil die Demokraten so immer noch so desorientiert sind nach der Wahl, immer noch nicht so ganz wissen, wo ihnen der Kopf steht, ist so mein Eindruck. Das heißt aber nicht, dass das so bleibt. Und die Opposition kann sich ja auch wieder sammeln und tut das ja auch gerade. Also die organisieren sich ja genauso. Dementsprechend würde ich sagen, ist das jetzt vielleicht am Ende dann einfach so ein Kapitel in einer politischen Geschichte eines sehr diversen, abwechslungsreichen Landes, wo es natürlich immer schon auch Verflechtungen zwischen Businessinteressen und Politik gab. Das ist ja auch, hier genauso. Das ist ja jetzt auch gar nichts, was per se irgendwie sowas Außergewöhnliches ist, sondern das ist einfach Teil der Gesellschaft, in der wir leben. Und das wird auch weiter ein Teil der Gesellschaft sein.
Es bleibt aber eben die Frage, worauf will einer, der jetzt gerade den Fuß am Gaspedal hat, wie Peter Thiel, wenn man so will, auch wenn er die ganze Zeit im Hintergrund nur die Fäden zieht und Schach spielt in gewisser Weise, worauf er hinaus ist. Denn erst dachte man, ist ein Libertärer, dem es in erster Linie darum geht, möglichst wenig Steuern zahlen zu müssen, vielleicht sich ganz unabhängig zu machen mit irgendwelchen Siedlungen auf hoher See. Denn es kam ja plötzlich auch so ein religiöses Element, das wird in deinem Podcast ja auch gegen Ende der Folgen klar rein, dass da vielleicht eben doch noch das nächste große Ding am Horizont steht. Und wo steht Peter Thiel da jetzt gerade?
Ja, auch super, super interessante Frage. Wir zeichnen das im Podcast ja so ein bisschen nach, dass er eben als Libertärer angefangen hat, also wirklich maximal gegen den Staat, gegen jede Regulierung, gegen überhaupt staatliche Autorität. Und ich glaube, er ist da immer noch so ein bisschen auf diesem Trichter. Also für ihn, ich glaube, die ideale Zukunft, die sich Peter Thiel vorstellt, ist, da ist der Staat eigentlich nur noch eine Fußnote, der halt Palantir-Produkte kauft oder eben andere Produkte aus dem Silicon Valley kauft und dann sich gefälligst raushalten soll, wenn die Tech-Leute irgendwie coole Innovationen machen. Aber es gibt eben inzwischen auch diesen zweiten Thiel. Und dieser zweite Thiel, der ist wirklich auch nochmal sehr interessant, weil der hat große intellektuelle Sympathien für bestimmte, ja, obskure Konzepte aus der Theologie, aus der Bibel. Wir reden da im Podcast darüber, dass er so ein bisschen, also dass es auffällig ist, wie viel Thiel in den letzten Monaten sich öffentlich äußert und zum Beispiel von der Apokalypse redet und von dem Antichrist redet. Und für ihn ist das macht er dann auch immer klar, ist diese Apokalypse eigentlich nur eine Veränderung der Welt. Also ne, ist ja auch dieser ursprüngliche Begriff, heißt ja auch Offenbarung, glaube ich, im Griechischen. Also einfach so die eine Welt, die alte Welt verschwindet, eine neue Welt kommt. Und an dieser Schwelle sieht uns Thiel gerade in unserem geschichtlichen Moment. Also dass eben diese alte Welt, die wir gewohnt sind, auch mit internationalen Organisationen, mit der NATO, mit den UN, mit sowas wie der EU, dass die so ein bisschen zu Ende geht und man jetzt die neue Welt formen kann. Und für ihn ist quasi der Gegner gerade, also er nutzt dieses Vokabular, ist eben der Antichrist. Und der Antichrist ist halt genau ein Konstrukt, ein globales Staatenkonstrukt, das fälschlicherweise Frieden und Sicherheit verspricht, in Wahrheit aber eigentlich nur ein Unterdrückungsmechanismus für die Großen und Kreativen, wie eben ihn ist, also die dann irgendwie hart besteuert werden und so weiter. Also für ihn würde er sagen, sagt er tatsächlich auch genauso wortwörtlich, die EU, die UN, das ist quasi der Antichrist. Und mit diesem Vokabular, das klingt dann nicht mehr besonders libertär. Das ist eben wirklich so eine evangelikale, neue irgendwie Denkrichtung, die da mit reinkommt. Und wo sich wieder zeigt, dass Thielert auch einfach sich selber als Intellektueller sieht, der irgendwie auch mit provokativen Ideen immer wieder provozieren möchte.
Aber das Ziel dann wiederum ist quasi mit diesem ideologischen oder auch intellektuellen Überbau, wo will er hin? Das heißt, wir sehen alles, was gerade passiert, das Einreißen von Institutionen und alten Bündnissen, das Auflösen der gewissen Weltordnung, wie wir sie nach dem Zweiten Weltkrieg noch kannten oder da entstanden ist. Das ist quasi das Produkt, ja, das sehen wir ja gerade, das passiert gerade, diese Umwandlung.
Ja, wo will er hin? Also wir sehen genau, wie du sagst, dass das tatsächlich gerade passiert. Es ist eben nicht einfach nur irgendein kleiner Book Club, wo Peter Thiel mit Curtis Yarvin sitzt und sie reden über irgendwelche theoretischen Ideen, sondern wir sehen das. Und wir sehen, dass eben die Exekutive sich sehr, sehr viel stärker geriert, gerade in den USA, als das traditionellerweise der Fall war, dass die Grenzen austestet, dass da eben auch Anordnungen von Richtern ignoriert werden oder in Frage gestellt werden und dass jetzt halt die National Guard auf super fragwürdige Weise auf einmal in Kalifornien zum Einsatz kommt. Und natürlich ist das eben, ja, das ist schon, ich glaube, man kann das nicht getrennt betrachten von dieser Vision von einer Welt, wo halt eben Thiel und andere sagen, das, was der Staat macht, ist in erster Linie, also die Aufgabe des Staates sollte eigentlich sein, ich sag es mal quasi so, den tollen Innovationen, was auch immer das dann ist, KI oder irgendwelche anderen Sachen, einfach nicht im Weg zu stehen. Und nicht mit irgendwie nervigen, also wir wollen nicht mehr mit der ganzen Gesellschaft immer alles aushandeln müssen, was wir hier machen, weil wir wissen sowieso, was das Richtige ist. Wir haben die guten Ideen und wir haben keinen Bock mehr jetzt mit euch zu diskutieren. Und ich glaube, in diesem Kontext, das ist so ein bisschen das Gefährliche gerade, was man in den USA sieht, weil eine Demokratie besteht ja aus Diskutieren und die USA bestehen ja aus Diskutieren. Das ist ja genau das, was in der DNA von diesem Land drin ist. Und wenn man jetzt sagt, wenn man jetzt so mit der Hand auf den Tisch haut und sagt so, nein, haltet eure Klappe und wenn ihr nicht eure Klappe haltet, dann schicken wir euch die National Guard auf den Hals. Ich glaube, das sollte man nicht unterschätzen und ist schon problematisch.
Tja, schöne neue Welt sozusagen.
Ja, also sehr, sehr spannender Podcast. 6 Folgen insgesamt, The Peter Thiel Story. Und wir haben das total genossen und einen nach der anderen gehört. Das ist wirklich spannend.
Ich nehme mit auf jeden Fall, dass wir mit Peter Thiel, auch wenn wir ihn nicht in der Öffentlichkeit zu sehen, im Rampenlicht, selbst wie bei Elon Musk die vergangenen Monate gesehen haben, aber noch eine Weile ja in gewisser Weise zu tun haben werden und vor allen Dingen mit J.D. Vance, dem Vizepräsidenten, den ja auch der Spiegel schon als den Schattenpräsidenten mal bezeichnet hat beispielsweise und was da so kommt. Aber das finde ich einen ganz guten Ausblick noch, den du am Schluss mitgegeben hast. Es muss nicht so kommen und es ist noch offen und das werden wir weiter betrachten. Insofern vielen Dank, Fritz.
Ja, vielen Dank. War richtig schön, war cool, dass ich da sein konnte.
Ja, und wenn euch diese heutige Folge und unser Podcast insgesamt gefällt und gefallen hat, dann empfehlt uns gerne weiter, bewertet uns, schreibt uns einen Kommentar oder schickt uns auch gerne weiterhin Fragen, Anmerkungen, Hinweise an podcast@ndr.de. Vielen Dank an Fritz Espenlaub, einen der Co-Autoren und vor allem Host der Peter Thiel Story vom Deutschlandfunk. Da müsst ihr unbedingt reinhören, sehr spannend erzählt. Alle 6 Folgen gibt es unter anderem in der ARD Audiothek und den Link dazu packen wir euch auch in die Shownotes. Und falls ihr die Story schon gehört habt, wie wir, dann findet ihr dort auch noch viele andere spannende Podcasts.
Hallo, ich bin Corinna Hennig aus der Wissenschaftsredaktion von NDR Info. In unserem Podcast Synapsen dreht sich künftig alles um das Thema Gesundheit. Mit uns Menschen im Fokus, aber wir gucken auch immer darauf, wie hängen Gesundheitsrisiken mit Klima- und Umwelteinflüssen zusammen. In unserer neuesten Folge sprechen wir über Hitzestress. Denn die Forschung hat erst kürzlich herausgefunden, dass Gesundheitsrisiken auch für junge Menschen deutlich früher anfangen, also bei sehr viel niedrigeren Temperaturen, als lange angenommen. Und schon in 25 Jahren könnten wir sogar in Norddeutschland Temperaturen haben wie am Mittelmeer. Wir klären, was das für uns alle bedeutet und was wir tun müssen. Und wir nehmen ein Paradebeispiel für Klimaanpassung in Städten etwas genauer unter die Lupe. Wie gefährlich ist Hitzestress? Die neue Synapsen-Folge ab sofort in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.